Heute nehme ich Sie mit nach Linz zur Agentur Fred Manske und in ein Gespräch mit Ino Karning. Kurz zu Fred Manske: Es ist eine Branding-Agentur, die Marken nicht nur schön macht, sondern genauso daran glaubt wie ich, dass sie aus der Identität heraus entwickelt werden müssen. Dafür haben sie zahlreiche Awards gewonnen und sind ausgezeichnet worden. Wir sprechen darüber, warum Marke im Jahr 2026 echter, schneller und angreifbarer geworden ist. Wir gehen tief rein in die Frage, was ist denn wirklich authentische Positionierung? Wir sprechen über Markenerlebnisse, über Resonanz, über Gänsehaut und über diese kleinen X-Momente, die Begeisterung auslösen. Und wir reden über die Zukunft der Agenturen im KI-Zeitalter. Wenn Gestaltung austauschbarer wird, was bleibt damit als Daseinsberechtigung? Auf geht's, los! Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen, Ino.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass ich heute bei dir bei Fred Manske in Linz sein kann.
Sehr gern, ich freue mich.
Und mit dir jetzt ein paar Minuten zum Thema Marke diskutieren, reden, sprechen darf. Wenn du jetzt Marke im Jahr 2026 sagst, versus zum Beispiel 10 Jahre vorher, 2016, was fällt dir spontan ein, was sich geändert hat? Oder was gleich ist?
Spontan würde ich sagen, es hat sich schon sehr viel verändert. Es ist echter geworden, es ist schneller geworden, es ist angreifbarer geworden. Das würde ich so in wenigen Worten irgendwie sagen.
Du hast das Wort echt hergenommen. Woran merkt man das heute mehr?
Indem man wirklich durch die ganzen Entwicklungen, die wo Marke überall sichtbar wird, nichts mehr vorgaukeln kann. Also es ist, wenn ich das Falsche sage und geschönt sage, weil es dann vielleicht nicht so ist, wie es in echt ist, dann wird man halt, kann es passieren, dass man schnell durch den Kakao gezogen wird. Und das ist jetzt vor 10 Jahren noch nicht so einfach gegangen. Also mit den ganzen Netzwerken, wo in Wahrheit die Kundinnen und Kunden Marke schreiben, würde ich mal sagen, über dich, über das Unternehmen, über das Produkt, einfach schon die Hoheit haben. Und die muss man ja irgendwie gewinnen. Und das war ja vor 10 Jahren, natürlich hat es das schon gegeben, ist einfach viel gewichtiger geworden, dass man das auch berücksichtigt.
Heißt das, dass der Markt im Sinne von Menschen mündiger geworden ist? Oder dass er sich mehr Sorgen traut? Oder dass er
also genau das meine ich. Also dass man sich einfach nicht mehr alles aufschwatzen lässt. Das hat sich sicher, also das hat sich einfach spürbar verändert. Ja, das ist genau das, was ich meine. So das, man glaubt nicht mehr alles, man hinterfragt die Dinge. Die Wechselkosten, die man hat, sind so gering, dass ich einfach sage, okay, wenn das dann nicht mehr zu mir passt, wenn das nicht meiner Haltung entspricht, dann bin ich weg, dann bin ich dort, wo es mehr, wo es schneller, wo es besser zu mir passt. Generell das ganze Thema Haltung, also da sieht man in den letzten 2, 3 Jahren ja, oder 5 Jahren einen Trend von dem Wort Haltung, das immer wichtiger wird und die Kunden und Kundinnen einfach mündiger werden und dann halt sich nicht alles gefallen lassen, was ja gut ist.
Wie geht's da deinen Unternehmungen? Wie geht's deinen sozusagen damit, wenn, jetzt wird das anders? Was sind so Themen, mit denen ihr dann konfrontiert seid?
Wir haben natürlich jetzt turbulente 5 Jahre hinter uns, wo viel am Markt auf der ganzen Welt passiert ist. Auch so ein Beispiel, wo man das sehr gut gemerkt hat und so ein bisschen ein isoliertes Projekt ist, wo man in ein Unternehmen irgendwie einsteigt, ist das ganze Thema Employer Branding gewesen. Und wo man es auch so schön sieht, dass das einfach nicht funktioniert, wenn man ein Bild versucht zum Zeichnen, was nicht der Realität im Unternehmen entsteht. Das ist natürlich der Fachkräftemangel, der leergesagte Arbeitsmarkt hat natürlich alles da eingespült. Und die Unternehmen, die halt versucht haben, da schnell irgendwie die Kosmetik aufzusetzen, halt dann nicht funktioniert. Weil natürlich kann ich irgendwie eine Kommunikation, eine Kampagne machen kann oder ein Brand aufbauen rund um Arbeitgebermarke. Aber ist dann glaubhaft. Und das ist genauso ein Ding, wo ich sage, das funktioniert halt nicht. Und was merke ich, also jetzt konkretes Employer Branding zum Beispiel war ja, also wir haben noch nie so oft gesagt, nein, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, da sind wir dann auch die Falschen für so ein Projekt, weil es einfach dann nur eine reine Selbstbeschäftigung gewesen wäre, irgendwas aufzubauen, was dann am Markt eh nicht funktioniert oder wo man dann Enttäuschungen hat. Es bringt mir als Agentur nichts, wenn ich Bewerber, Bewerberinnen ins Unternehmen bringe, die dann nicht bleiben, weil es einfach Fremdbild nicht zusammenpasst. Du hast mich gefragt, hast du so in Richtung unserer Kunden, unsere Kundinnen, sind wir schon irgendwie in der glücklichen Lage, dass wir da Kunden, Kundinnen haben, die ja schon recht ein gutes Produkt haben. Und mit Produkt meine ich entweder ein echtes Produkt, was verkaufen, oder halt auch die Arbeitgebermarke ein gutes Produkt ist. Also wie ist meine Kultur, wie viel Freiraum gebe ich, was ist meine DNA in der Zusammenarbeit, in der täglichen Zusammenarbeit mit meinen Arbeitskollegen und innen.
Das heißt aber andererseits, habt ihr noch immer Anfragen, die Richtung, also ein bisschen Richtung Wunschvorstellung kommen, wo man das eher ein bisschen noch an der Kosmetik aufhängen will, oder verringern sich solche Sachen doch sehr deutlich?
Also es gibt immer Anfragen, wo uns dann wichtig ist, dass man, bevor man überhaupt in eine Kreation reingeht, in eine Kreativkonzeption, die Bilder so weit abzugleichen, dass schlussendlich eine Basis haben, was das tatsächliche Bild ist vom Unternehmen, vom Produkt, von der Dienstleistung, die man irgendwie hat. Und da gibt es sicher eine Diskrepanz vom Zeitpunkt der Anfrage bis, dass wir dann in eine Kreation reinstarten. Die Diskrepanz ist einfach ja auch unsere Daseinsberechtigung, dass wir da irgendwie ein gleiches Bild schaffen. Also das ist ja genau unser Job. Aber, und das merkt man schon, es gibt Projektanfragen, wo man einfach schon gleich weiß, das wird wahrscheinlich nicht passen. Weil es so weit auseinander geht oder weil einfach keine Bereitschaft da ist. Oder also ein Ding ist für mich, wir brauchen da einen Entscheider am Tisch. Ich kann nicht Marke machen, das der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin irgendwie irgendwem delegiert hat. Funktioniert schon, aber da muss die volle Entscheidungskraft bei der Person sein. Wann funktioniert das, wenn es zum Beispiel irgendwie wirklich eine eigene Business-Unit ist, wo wer selbstständig wieder entscheiden kann. Aber in der Regel braucht man irgendwo in dem Prozess einen Geschäftsführer, im besten Fall beim Briefing, und wenn es um die Identität geht oder Geschäftsführerin. Also das ist für mich unerlässlich, anders funktioniert es nicht.
Wie erlebst du das bei eigenen Kunden oder bei eigenen Projektanfragen, wenn es um das Thema Identität geht eben? Wie viel Klarheit existiert da oder wie viel Nachbarn und Klärung braucht es eigentlich nur, damit ihr sagt, okay, jetzt ist das klar, oder auch, dass der Geschäftsführer oder der Eigentümer des Unternehmens sagt, aha, ja, das, jetzt ist es klar.
Total unterschiedlich, voll breit. Das geht von, die Unternehmensführung lässt es gar nicht nehmen, weil es so wichtig ist, was für mich ein Zeichen ist, davon habe ich verstanden, bis hin zu, wir sitzen am Tisch und müssen das wirklich beinhart einfordern, gibt es einfach alles. Ja, und das ist halt in der Geschäfts- oder in der Projektanbahnung halt einfach unsere Aufgabe, und das taugt mir ja auch. Wir haben halt durch das, wie wir auch positioniert sind, wir haben ja keinen Branchenfokus. Wenn wir was haben, würde ich sagen, dass wir von uns aus einen Produktfokus haben und einen starken Wunschkundenfokus. Das heißt, der österreichische Mittelstand, die irgendwie vor einer Veränderung stehen, die Unternehmensübergaben haben oder neue Produkte lancieren, die dann einen Partner brauchen, der Unternehmens- und Produktstrategie ein Verständnis hat, das super aufgreifen kann und in der Markenstrategie überführen kann. Dann in der Kreativkonzeption, das ist unser Hauptgeschäft. Da haben wir natürlich mit Leuten zu tun, die manchmal sehr wenig Ahnung von der Materie haben, weil es halt auch nie gebraucht worden ist. Also, und das ist das Schöne, die meisten von unseren Kunden haben richtig ein geiles Produkt, was mir voll wichtig ist, dass wir für ein Unternehmen arbeiten, das einfach ein Produkt hat, was Geiles ist, ich kann es nicht anders sagen.
Ja, der hört, schafft Aufmerksamkeit.
Ja, nein, es ist für mich, ich freue mich über, weil, ja.
Was war so zwei Beispiele, die da so, ich weiß, du wirst jetzt irgendwann ausschließen müssen, wie es dann ist, aber ich muss da eins rausloben.
Nein, tatsächlich, ich war damals vegan unterwegs, haben dann eine Einladung gekriegt von der Tierkörperverwertung, und ich habe mir wirklich gedacht, und ich glaube, ich habe es eh dort am Termin gesagt, man möge es mir verzeihen, bin ich gespannt, ob das was für mich ist. Und dann komme ich dorthin und dann stehen so Behälter da mit irgendeinem Material drinnen, und ja, es hat beim Zubegeistet nicht besonders gut gerochen, dazu, wenn man eine vegane Phase gerade hat. Und und habe mich auf das einmal einlassen, und dann habe ich halt so einfach mal versucht zu verstehen. Bin ja da ganz blind reingegangen, und dann springt da einer auf, nimmt den Behälter und schüttelt ihn so durch und sagt, sehst du das, wie schön das ist, wie golden, wie das ist, Qualität pur. Dann habe ich es verstanden gehabt, weil dann habe ich nachgefragt, und dann war ich komplett hooked. Das ist dann für mich sowas, da kann ich auch nicht mehr loslassen. Also das ist für mich dann wie, wenn es meine Firma wäre. Und das sage ich auch intern immer. Wir haben nicht eine Firma, die heißt Fragmanski, sondern wir sind Multiunternehmer, Unternehmerinnen, wenn ich es auf meine Kolleginnen umlege. Und wir agieren, als wäre es unser Unternehmen. Natürlich heißt es, wir müssen uns eingraben. Wir werden nie alles Business-Liste-Detail verstehen. Das ist auch das Schöne. Das ist auch das Schöne auf Agenturseite im Vergleich also auf Unternehmensseite. Aber wir agieren wir interner, externer, interner und wir denken, als wäre es unser Bude. Und das ist das Schöne. Und darum ist es mir auch so wichtig, dass die Kunden geile Produkte haben oder irgendwas. Also kann ja Dienstleistung genauso sein. Und dann kann man sich volle Kanne dafür begeistern. Und das ist das Schöne. Ja, aber sonst ist es ein normaler Job, wo ich halt dann eine Briefingvorlage ausfülle und sage, ja, und das trage ich in Kreation und hoffe, dass was Schönes rauskommt.
Also Modeverkäuferin sozusagen, okay, so genau. Und dann ziehe ich dich halt an.
Ja. Genau, und wir sind Unternehmensberater
eigentlich. Ja, ich sage aber ganz gerne, ich bin ein kreativer Unternehmensberater. Genau. Ja, also mit, was man normalerweise, also wir sind abseits der Excel.
Ja, ja, genau.
Richtig unterwegs, ja.
Genau, kreativer Unternehmensberater, das ist.
Das ist ja so. Jetzt ist ja, ich finde das sehr gut, zwei deutsche Kollegen, der Olaf Hartmann und ich hoffe, sein Kollege wird mir es verzeihen, dass jetzt seinen Namen nicht, was mir jetzt nicht einfällt. Die haben einen starken Satz geprägt im Sinne von, die haben jetzt auch ein Buch geschrieben, finde ich auch gut, ja, das heißt Brand Experience, ja, also wirklich. Und denen einen Leitsatz ist sozusagen Ergebnis durch Erlebnis. Im Sinne von, das eint uns ja sozusagen aus der Identität außer, aus dem Echten außer sozusagen auch sozusagen das Erlebnis ist ja immer wieder auch sozusagen durch dieses Ergebnis. Der Punkt Brand Experience, ja. Was macht der mit dir, der Ausdruck? Haben die Kunden das zu einem Radar? Tun sie sich da noch schwer damit, dass man da eigentlich mehr genauer hinschaut in das gesamte Erlebnis auf alle Touchpoints? Oder wie siehst du das?
Also sehen du es, also ich kann dem Satz viel abgewinnen. Ich würde sogar noch, also bei dem Wort Touchpoints geht bei mir einmal sofort auf in Richtung Kunden des Kunden. Ich würde dann noch einen Schritt weitergehen. Was sind die Erlebnisse im Unternehmen? Also, was hat meine Entscheidung, die ich triff, oder wann ich als Unternehmensführung mir Marke zu Herzen nehme? Was hat das für Auswirkung für die Organisationsstruktur? Was hat das für Auswirkung in Richtung HR? Was hat das für Auswirkung? Also, die Kunden, Kundinnen machen ja dann Erlebnisse, zum Beispiel beim E-Mail schreiben oder wie schreiben wir? Haben wir einen Konjunktiv oder haben wir keinen? Weil ohne ist einfach ein anderer Drive da, aber das setzt da wieder ein Training voraus, weil das muss ich mal kennen, dass ich eine E-Mail schreibe ohne Konjunktiv. Geht bei mir rein bis, also wir haben einmal eine Einladung gehabt von einem größeren Energiekonzern, die zufällig da gerade eine Kampagne laufen gehabt haben. Und dann haben wir einfach einmal angerufen bei der Service-Hotline und haben uns einmal informiert, wie das Produkt da genau funktioniert, und die haben nichts gewusst. Und da sage ich, also es fängt einfach wirklich komplett bei einem selber an und geht dann über das, wie die Führung, wie die Leitschule, bis hin natürlich dann zu den Touchpoints, wo ich dann irgendwann einmal in der Kommunikation umschwappe und dann dort in einer Tonalität auftreffen muss, die halt dann wieder irgendwo mit den Leuten was macht.
Weil beim Thema Marke ist es halt so, im Sinne von, jeder konsumiert es, ja, und jeder glaubt es zu wissen. Vor allem auch von Menschen, die da auf der beratenden Seite agieren und sagen, wie das ist und so weiter. Und ich stelle mir manchmal die Frage so von diesem psychologischen Mindset her, es wird ja gern um Wirkung gesprochen, ja. Es wird ganz gern um Relevanz gesprochen, ja. Aber Marke funktioniert ja nur dann, wenn es eine Resonanz gibt. Also eigentlich ist Resonanz das richtigere Wort, das es ausdrückt, ob überhaupt eine Marke sozusagen auf jemanden trifft und wieder abfällt oder ob es in jemanden eingeht. Ich rede ganz gern davon, wenn wir wirklich gute Arbeit in unserem Bereich machen, ja, dann müssen ja wir bei den Kunden des Kunden in irgendeiner Form eine Gänsehaut auslösen. Ich sage übrigens ganz gern bei so Vorträgen, wenn ich weiß, dass ich, wenn eine Gänsehaut eine zaubert hat, dann bin ich drin. Dann bin ich im Hirn, dann bin ich im Körper, dann bin ich im Herz. Ja. Wie sagst du das im Sinne von Marke?
Ich glaube, da haben wir ein ähnliches Bild drauf. Also Gänsehaut ist natürlich dann irgendwo Königsdisziplin, weil die werden wir nicht immer zusammenbringen. Aber ich sage einmal, weiß ich nicht, also ich habe halt gerade nicht lang her Heisel gebaut und ich finde, da hast du mit so viel Gewerken zu tun. Und ich finde, es ist die Begeisterung, die ausgelöst wird, sage ich es nochmal anders, das, wenn die jemand begeistert, und das kann ganz eine kleine Geschichte sein, dann ist das so auch ein bisschen eine Gänsehautgeschichte. Und das kann sein, indem du irgendwie eine Rechnung überweist und dann schreibt der Chef dann vom Unternehmen zurück, danke Ihnen nochmal, dass du auf uns vertraut hast. Also ich habe intern, und die habe ich nicht erfunden, die Formel, das ist von einem Kunden von uns. Und das ist so, und man hat es oft so selber in der Hand. Begeisterung ist Erwartung plus das X. Mhm. Und wenn du das X machst, dann führt das bei deinem Gegenüber zu einer Begeisterung. Und das sind oft kleine Sachen. Das ist, wenn ich heute heimfahre und normal habe ich nie irgendwie vielleicht ein Blärme mit und heute büde ich mir es ein und kaufe eins und dann.
Ja, genau. Einfach dieses, eine Kleinigkeit des Unerwarteten einfach genau, zum haben, genau. Was du denkst, ist nice to have. Ja, also was genau. Vielleicht ist die Gänsehaut eh das sozusagen die Königsdisziplin, aber dieses ein Lächeln ins Gesicht zaubern, oder?
Also genau. Sozusagen, das kann ich dort umlegen. Wenn ich sage, ich mache irgendwie ist dort ein Image-Folder oder ein Produktfolder, dann muss ich halt irgendwie was Besonderes haben, damit ich halt vielleicht selber hingreife als Kunde von dem Unternehmen und nicht irgendwie das liegen lassen und mir denke, das ist ja der Druckwerk wie jetzt andere. Aber geht halt bis zu einer Kampagne, wo, wenn ich sage, ja, wenn ich das Video sehe oder den Kampagnenfilm oder was, und es ist dann wirklich ein Gänsehaut-Feeling, weil es einfach voll eintrifft, dann ist das natürlich eine coole Geschichte. Aber ich finde ja, am besten kann man Dinge erzählen, wenn man einfach dabei ehrlich ist, wenn es authentisch ist, wenn es so rüberkommt, wie man es sagt, wie man es meint, und das kann einmal mehr Dramaturgie haben oder einfach einmal es muss einfach stimmig sein. Das ist, kann es nicht anders formulieren. Das ist,
ja, das musst du eigentlich nebenbei kommen, dass das so richtig, lassen wir es mal so vor, mal so richtig kracht. Ja, also einfach so ein Satz, das du eigentlich vielleicht nebenbei sagst und dann denkst du, was haben wir denn jetzt gerade gesagt oder irgend sowas oder was hat der jetzt gerade gesagt? Ja, also manchmal sind ja diese nicht so kognitiven Dingen ja die richtig guten Dinge.
Ja, es muss ins Herz reingehen. Ja. Genau, und es ist jetzt so, oft ist schon manchmal was vielleicht zu verkopft und eh alles voll richtig, aber es berührt dich halt irgendwie dann nicht mehr. Und das ist, finde ich, so das Reizvolle und auch so das, warum ich auch überhaupt keine Panik schiebe wegen KI und so, weil ich mir denke, unterm Strich, es geht halt um das richtige Kuratieren von guten Ideen im Kontext vom Kunden, von der Kundin, damit das dort eine Wirksamkeit hat. Und das ist die spannende Aufgabe eigentlich, finde ich. Also, und dort passiert dann, finde ich, das Erlebnis, was du ihn vorher angesprochen hast, so das weiß ich im Satz nicht mehr genau, aber das
Erlebnis, also Ergebnis durch Erlebnis.
Ergebnis durch Erlebnis kann ich noch, also das fühlt sich gut an.
Es braucht einfach Herz und Kopf, ja, und in Wahrheit einfach auch noch einen Bauch dazu.
Genau.
Also, dass mit sowas in echt klingt, dort wo ich herkomme, wird man ganz gern sagen, damit das gerade ist. Ja. Das ist so, du hast gerade die Kreativität angesprochen. Ja. Wie ist es mit der Kreativität im Umgang mit Kunden zurzeit? Trauen sie sich? Ist mehr Mut da? Ist mehr kognitiv da? Ihr macht ja manchmal ganz wirklich kreative Dinge. Ja. Muss man sehr stark darum kämpfen auch manchmal? Oder wie geht's euch?
Ich glaube, da sind wir zum Glück, und da muss ich und möchte auch klopfen, gesegnet und mit dem, dass auch die Gründer von Fredmanske immer schon mutig waren und auch natürlich ein Profil für Fredmanske entwickelt haben, das mir und meinem Geschäftspartner einfach auch wichtig ist, dass wir weiterführen und kultivieren. Und ich hab für mich also zwei so Stichworte, wo ich sage, Mut und Konsequenz. Das ist für mich was einfach voll wichtig ist, dass auf Kundenseite auch da ist. Und ich glaube, wir haben uns da über die letzten Jahre einfach auch das gezeigt, dass um das bei uns geht. Und wir wollen ja nicht mutig sein, des Muts willen, sondern wir wollen ja mutig sein, weil wir irgendwie für Unternehmungen arbeiten, die halt eine gewisse Eigenständigkeit erhoben. Und wenn ich sage, in der Branche wo das Unternehmen irgendwo platziert ist, dann so in die kommen zu uns, die einfach anders sein wollen. Mhm. Und das ist das, was die wir ansprechen, also das, also die wir einfach am liebsten haben. Ob wir es ansprechen, weiß ich nicht, aber wenn es kommen.
Ja, du hast schon was Interessantes gesagt, ja, weil ich finde die Aussage einfach interessant. Wir haben uns dieses Profil auch erarbeitet, du hast ja auch die Positionierung da auch erarbeitet. Ähnliches hat er zum Beispiel in einer anderen Folge der Jean-Rémy Format auch gesagt über Jungformat. Ja. Also es sind natürlich auch gewisse Kunden zu denen gekommen, weil sie eben genauso sind, wie sie sind. Ja. Ich sag mal Sixt-Werbung oder sowas zum Beispiel. Ja. Aber was ich auch eins mit Jungformat ist, dass die sagen, okay, der Mittelstand sind eigentlich die interessantesten Firmen eigentlich, weil da ist nur selbst Entscheidungen da, ja, da kann der Entscheider trifft nur selber, ist kein Konzern, ist weniger Compliance, ist weniger Zeit verballern, ja, mit Sachen, und man kann einfach mehr und mutigere Dinge umsetzen, ja, also das ist.
Das ehrt mich, würde mich nie, also, Kriegierkanzelhaut, also, sehr viel, Begeisterung für Jungformat und vor allem, wie die das auch machen, also, das ist für mich schon einmal, eigene, also irre, wie man sowas aufbauen kann, ist für mich unvorstellbar. Nämlich auch mit dieser Konsequenz an guter Arbeit, die da tagtäglich rausgeht.
Also ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber über das spricht, da schaue ich mich eher ein bisschen in meinem Podcast. Nämlich auch sozusagen, wenn es ums Kreative und um die Ideen gegangen ist, wie es mit dem wirklich umgegangen sind. Ja, also,
okay.
Also da
sehr gut.
Will ich es nicht verraten, Folge hören bitte. und weiterempfehlen, aber auch vom Inno. Also es ist, man sagt eh, also da ist ein gewisses Mindset da, ja, wo es eine gute Kommunikation oder stärkere Marken ausmacht. Für mich ist ja nur, wir haben in unserem Vorgespräch gesprochen, dass du sagst, wir machen gar nicht so viel Kampagnen, ja, also Werbung, ja, also macht es ja gar nicht so viel, aber die das macht, ja, weil es ist ja, Werbung prägt ja schon sehr und der Norm ist ja auch wichtig in der Kommunikation, ja. Und im Markenaufbau speziell für Produkte, wie du sagst, die geil sind, ja. Hat sich die Werbung jetzt nicht nur im Sinne von Medien, ja, aber wie sehr hat sich die in deiner Laufbahn verändert? Und wo glaubst du, wird die hingehen? Lass mich noch hinzufügen, ich habe so den Eindruck, manchmal wird nur Effekthascherei gemacht. Einfach nur bold, damit irgendwer hinschaut, ja.
Ja, also warum wir gar nicht so viel Werbung machen, ist, also was verstehen wir uns? Wir verstehen uns als Kreativagentur mit Schwerpunkt Markenentwicklung, mit dem Fokus auf den Mittelstand, wo ich ja dann gar nicht so, natürlich haben wir Abweichungen von Kleinunternehmen bis Konzerne, machen wir, aber so unser Produkt und unsere ganze Arbeitsweise richten wir eigentlich auf den Mittelstand, also schnelle Entscheidungen, in Unternehmer keine Zeit stehlen, unter Anführungszeichen, damit wir einfach einen Progress machen können. Und in Richtung Werbung, also wir machen dann Kampagnen, wenn wir das Unternehmen quasi schon in irgendeiner Form begleiten. Wir versuchen halt in unsere Kampagnen, die wir halt machen, irgendwo eine gewisse Nähe zur Kundschaft aufzubauen. Ich weiß jetzt nur das Stichwort Linzer Bier. Da haben wir, das verstehen wir uns als Wächter für die Braunion, damit man bei Linzer Bier nicht genau das macht wie bei allen anderen Marken. Und das ist auch so ausgesprochen. Was heißt das? Das heißt, wie die Markteinführung war, hätten wir es dann einfach voll aussehen können und sagen, Linzer Bier ist wieder da. Oder man nimmt sich für das ein, zwei, drei Jahre Zeit und nimmt die Kunden mit auf die Reise. Natürlich auch mit Plakatkampagnen, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie man es vielleicht sonst machen würde. Und das war für uns einfach da der Zugang, wo wir teilweise einfach die Bevölkerung versucht haben zum Einbinden, wo wir gesagt haben, okay, ich nehme jetzt nur irgendeine Hausnummer. Wir nehmen jetzt nicht 50.000 Euro und stecken das in OH rein, sondern wir nehmen davon 15.000 und machen rund um die Brauerei Hausbesuche, wo man das Geld quasi direkt den Bewohnern und Bewohnerinnen in Form von irgendeinem Fan-Package geben. Da war gar nichts laut. Das war leise im Hintergrund, hat aber zu sehr viel Identifikation mit der Marke dann geführt und war eine ganz andere Art und Weise von Gesamtkampagnenplanung. Darum sage ich, man muss es immer irgendwo anschauen, was betrifft es und wie so welcher Produkt und was ist das Ziel dahinter. Unterm Strich denke ich, dass da einfach der Weg hingehen wird, dass einfach echter sein muss, authentisch, greifbar. Als Marke sich ja verletzlich zeigen in dem Sinne, wenn ich für was stehe, dann stehe ich auch für was anderes nicht und ist okay so. Ich kann nicht für alles stehen. Also wer geliebt wird, wird auch gehasst. Also das ist, und das ist auch gut so. Also ein warmer Schluck Wasser, das ist, habe ich zwar heute da, aber das grundsätzlich ist nicht das Wort, das gelbe vom Ei.
Und Werbung so im Allgemeinen, ihr macht Kampagnen, oder einfach auch, wenn du das Thema Werbung anschaust, ja, wie, weiß ich nicht, in den Nullerjahren war oder wie das jetzt ist, wie ist deine Wahrnehmung auf die Werbung?
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören, und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Wenn du das Thema Werbung anschaust, ja, wie es, weiß ich nicht, in den Nullerjahren war oder wie das jetzt ist, wie ist deine Wahrnehmung auf die Werbung?
Ja, also was sich da einfach voll ändert, ist ein Sujet, und das schaue ich dann, dass ich maximal viel Druck drauf kriege. Und heute ist das halt viel granularer. Also man muss fast, also das ist, muss übergeordnet, also ein übergeordnetes Dach, das in allen Kanälen irgendwie auf seine eigene Art und Weise wieder funktionieren muss.
Gibt es das so oft?
Also ich glaube, dass das immer mehr wird, weil sie sonst einfach große Zielgruppen gar nicht mehr erwischt. Also das wird immer wichtiger. Weil es einfach nicht funktioniert. Ich kann nicht irgendwie ist da dann drei Sujets haben und glauben, die mutiert dann für TikTok und passt, funktioniert. Nein, wird nicht funktionieren. Ich brauche eben das Übergeordnete, wo ich dann das in TikTok ganz anders erzähle. Also wenn ich das übereinander nebeneinander.
Aber die Geschichte, also die, genau. Der Inhalt ist der gleiche, also es ist an das Medium angepasst. Ja?
Genau.
Aber die grundsätzliche Richtung der Geschichte ist dasselbe.
Genau,
ja?
Ja. Und das war halt in den Nullerjahren, weil du das angesprochen hast, meiner Empfindung nach einfach einfacher. Da hat es ja nicht so viel gegeben.
Logischerweise, ja, Facebook ist erst 2008, glaube ich, gegründet worden oder sowas, ja. Aber auf der anderen Seite macht es das für Marken manchmal jetzt sogar schwieriger, dass man eher auf reichweitenstarke Medien im herkömmlichen Sinne, ich sage jetzt noch Radio, TV, Out of Home, ja, ob digital oder analog, ist ja ganz egal. Ja. Und wenn ich, das hast du gesagt, wie hast du gesagt, granulaner, ja.
Ja,
also das ist ja, es wird alles auch kleinteiliger, ja. Ist die Neigung dann manchmal dazu, dass man dann eher zu kleinteilig wird oder halt dann die Geschichte nicht ganz durchzieht, nicht in der Kreativität sozusagen ans Medium zu gut angepasst ist, dass man dann, ich habe manchmal so den, also das ist mein persönliches Empfinden jetzt, ja, also manchmal denke ich mir, wenn ein wenig weniger verschiedene Sachen unterwegs warten, die jetzt draußen vielleicht ein bisschen besser ankommen, ja. Und wir würden uns mehr merken, es würde mehr sozusagen an medialer Kraft kommen, ja. Wie siehst du das?
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, das ist dann auch so ein Thema von Budget, weil wenn ich das einfach, wenn ich einen gewissen Topf habe und ich teile das dann auf so viel auf, glaube ich, da muss man einfach auch wieder sagen, was will man eigentlich wirklich erreichen und wie viel, was kann ich auch machen damit. Aber man muss trotzdem anders denken. Also wenn ich jetzt nur Linzer Bier Dosenbier-Kampagne hernehme, die muss es einfach ein Plakat anders denken, wie wenn es in Social und habe ja auch andere Möglichkeiten. Ich kann ja da wieder
natürlich
Audience einbinden, kann da ganz anders, aber natürlich immer wieder mit dem Dach, das man halt sich überlegt. Und ich glaube, das ist dann eine Prioritätensache, ja, dass man sich nicht verliert in der Feingranularität, nenne ich es einfach einmal.
Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Unternehmen da oft ein wenig verspielt dann wird, ja, einfach zu viel machen und dadurch eigentlich das Bild wiederum und die Geschichte, also wie du sagst, das Dach dann auch wiederum komplett verwässern, weil man dann zu playful wird, ja. Also manchmal sozusagen ein wenig weniger Optionen, vielleicht sogar ein wenig
zu Kassenbrot.
Ah, nettes Bild, ja.
Ja, sicher, das ist sicher eine Gefahr, ja, dass man ein wenig zu viel sagen will. Ja,
ja, das ist sowas, ich bin ja bei ganz verwundert, wenn du da so manche Studien, wenn ich das am Schreibtisch kriege oder in die Mailbox oder wo auch immer her, die ich dann habe. Ja. Weil ich gestern was mitkriegt, ich habe jetzt die Quelle nicht, ja, vielleicht schreibe ich es in die Shownotes rein, wenn ich es noch finde, dass zum Beispiel, also sie haben aufgelistet Mediengattungen, ja, also TV, YouTube ist da dabei, Instagram, einige so Sachen, ja, wie viel von einer Stunde Minuten Werbung eingespielt wird. Ja, also sozusagen ungefähr, was ist Percentage of Advertising in diesem gesamten Kontext, ja. Was schätzt du auf Instagram, wie hoch das ist?
In einer Minute?
Nicht in einer Minute, in einer Stunde. In ja, einer also Stunde. Ungefähr. Oder von dem, was du sagst, wie viel Prozent ist Werbung? Gefühlt. Kannst du nichts falsch machen.
Ja, ich reflektiere gerade mein Stream. Ich würde sagen, 40-50%.
Das ist richtig, es sind 43,7. Ja. Aber wir ziehen uns ein Medium ein. Ja. Ich komme ja aus den Medien, also wenn da gesagt hat, eine Zeitung, wo auf jeder Seite, auf der zweiten Seite eine Anzeige ist, die kaufe ich nicht mehr, die lese ich nicht mehr. Ne? Ja, also das ist Fernsehen, wenn das zu 50% voll macht mit Werbung. Mhm. Und ich weiß,
das ist ein Wahnsinn.
Das ist irre. Ne? Ja. Und der Wahnsinn ist ja auch, und das ist eine Studie aus dem Herbst, ja, wo gesagt worden ist, dass 85% aller Paid-Ads im Meta, ja, also Facebook und Instagram, unter 2,5 Sekunden Wahrnehmung hat. Und dadurch neurologisch nichts gespeichert werden kann. Ja. Ne? Das heißt aber von 10.000 Euro, bleiben wir mal bei diesem Budget zuerst, was du da genannt hast, ja, und von 10.800, 8.500 abgespült werden.
Darum sage ich, was ist Kampagne? Also wenn ich sage, wenn ich sage 10.000 Euro und 8,5 werden abgespült, warum gehe ich dann nicht her und mache ein Event, wo ich mir von meiner Hauptzielgruppe irgendwo Persönlichkeiten einlade und mache eine Kochshow dazu. Ich sage jetzt irgendwas
nicht. Ja, ja, klar.
Aber und darum sage ich, ich glaube, dass der Weg hin wieder zum Echten gebe, zu dem Zwischenmenschlichen, zu dem sich gegenseitig spüren.
Ja, roh. Also ja, einfach so.
Die
so
Rohheit.
Ja, genau. Ja.
Und das da bin ich fest davon überzeugt. Also auch der Einrichtung Kreativität, glaube ich, dass die KI natürlich ein super Enabler ist in Richtung Performance, der macht, da werden wir richtig große Schritte machen bei Jobs, die uns vielleicht eh immer schon langweilig waren und uns genervt haben. Super, super Sache. Aber ich glaube, in der echten Kreativität wird es auch wieder so eine Bewegung geben. Und mir geht es halt mittlerweile schon so, ich kann den KI-Content gar nicht mehr sehen oder lesen. Also wenn ich LinkedIn aufmache, weiß ja jeder, also alles nur mehr KI generiert. Und ich glaube auch, dass da wieder mehr zu Craft zurückgehen wird, quasi das echte Handwerk. Ich finde dann wieder spannend, dass dann so Apple mit dem Apple TV-Logo halt auch das nicht KI generiert, sondern sie wirklich die Mühe macht und das alles händisch macht. Das ist sicher ein bewusster Gegenzug ist dazu KI, aber ja, recht viel coole Sachen habe ich erst noch nicht gesehen und die Sachen, was ich gesehen habe, die sind auch wieder in der Idee gut und die Ideen ist was uns KI nicht so schnell so gut produziert.
Basiert ja auf irgendwelchen Dingen, die es schon gegeben hat. Ja. Und für was gibt es denn die menschliche Murmel, ganz simpel gesagt. Also ich glaube, dass es ein guter Ping-Pong-Partner ist, dass man schneller in Schwung kommt. Ja. Das ist manchmal, bevor es losgeht, einfach mal ein bisschen Resonanzraum haben, mit dem man so ein wenig, aber man jetzt nervt die da halt einfach besser loslegen kann, aber letztendlich so, damit es wirklich unique wird und es braucht ja wieder den Mut zum Echten. Ja? Und ich glaube, man wird das einfach so schnell merken und so schnell spüren. Und ist ja eh okay, wenn das bleibt. Ja? Also ich freue mich auch drüber, weil du hast das ja gerade richtig beschrieben. Manchmal sind es eh so Jobs, die dann eigentlich eher ein wenig langweilig waren oder halt einfach mühselig waren. Das aufwendig ist, durch das geht es schneller, ja, und eigentlich mehr Stärken gestärkt wird. Aber lass mich noch zum Abschluss auf eine Frage kommen, weil wir da in diesem Kontext jetzt sind, ja. Wie glaubst du, dass eine Agentur der Zukunft, bleiben Agenturen, wie sie sind, oder werden wir zu Mitdenkern, oder also, das eint uns ja auch, also wir beide spielen das ja auch schon immer. Ich muss Teil einer Firma sein, sonst kann ich es gar nicht machen, richtig gut, ja. Also, das ist sowas. Wie glaubst du, dass Agentur im, weiß ich nicht, 2040 oder was, um welche Skills geht es eigentlich?
Ja, Glaskugel habe ich auch keine.
Nein, das wissen wir alle.
Nein, also ich hoffe, dass sich da noch, dass sich viel verändert, weil ja das auch, weil man da auch selber wachsen kann an den ganzen, an der ganzen Veränderung. Mein Ding ist unbedingt einfach die Reibung beim Kunden. Das ist das, was mir voll wichtig ist und was ich glaube, dass auch immer wichtiger wird. Und so das, ich habe es für mich so in meiner Bio stehen, so das angenehm unbequem.
Mhm.
Das würde ich mir erwarten, wenn ich jemanden beauftrage bei Fredmanske, als, sagen wir mal, ich beauftrage es der Agentur für ein Rebranding von Fredmanske, dann würde ich mir erwarten, dass unangenehme Fragen stellen, das auf eine angenehme Art und Weise, aber die unbequemen Fragen ist das, was uns weiterbringt. Und das finde ich so die Daseinsberechtigung und auch in Zukunft wird es das sein. Ich glaube, dass wir uns noch mehr in Richtung kreative Beratung entwickeln werden, wo man dann vielleicht sogar gar nicht mehr so sehr oder kreative Lösungen haben für vielleicht, weiß nicht, Vertriebsprozesse, anders denken, ich weiß es nicht. Also das kann ich mir noch mal ganz anders vorstellen, aber im Kern wird bei uns immer die Idee, das ist für uns ganz wichtig und das wird, und um das werden wir unser Produkt- und Leistungsportfolio immer ausbauen. Ja, die Reibung, das ist das für mich, was eigentlich unser Asset sein wird und im jetzt ist und bleiben wird.
Ja, ich glaube auch, ich glaube, dass das ein schöner Abschlusssatz ist, lieber Ino. Danke fürs Gespräch.
Ich danke, war sehr spannend.
Empfehlen Sie die Folge weiter, wenn Sie einen brauchen, und teilen Sie es unter Ihren Freunden, vielleicht teilen Sie es ja genau einmal, weil Sie jetzt genau wissen, das war wichtig zum Hören, was der Ino gerade gesagt hat, und in diesem Sinne, wie ich immer zum Schluss sage, bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Stürmer.